Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie zur 65. Sitzung des Familienausschusses. Vom Familienministerium begrüße ich sehr herzlich die parlamentarische Staatssekretärin Ekin Deligöz. Ich begrüße auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die übrigen Kolleginnen und Kollegen, die uns heute per Videokonferenz zugeschaltet sind. Das ist meiner Information Frau Kollegin Breher von der CDU-CSU-Fraktion. Bestätigen Sie kurz, Frau Breher, dass Sie da sind.
Ja, guten Morgen, ich bin da. Vielen Dank.
Guten Morgen, danke sehr. Da wir öffentlich tagen, noch der Hinweis zur Sitzung. Die Sitzung wird live übertragen. Sie wird dann im Internet abrufbar sein. Bild- und Tonaufzeichnungen durch andere Personen sind während der Sitzung nicht gestattet. Dann können wir beginnen. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat mitgeteilt, dass Frau Abgeordnete Ricarda Lang ihren Sitz als ordentliches Mitglied dieses Ausschusses abgibt. Frau Lang wird stellvertretendes Mitglied. Frau Abgeordnete Nike Slavik, bisher stellvertretendes Mitglied, wird ordentliches Mitglied im Familienausschuss. Ich weise auf die Tagesordnung hin. Wir beginnen dann mit Top 1. Das ist das Fachgespräch mit dem Antiziganismusbeauftragten der Bundesregierung, Dr. Mehmet Daimagüler. Hierfür ist ein Zeitrahmen von 60 Minuten vorgesehen. Die Top 2 und 3 sind Votenanforderungen anderer Ausschüsse und sollen ohne Aussprache abgestimmt werden. Top 4 ist Verschiedenes. Sind Sie mit dem Ablauf der Sitzung so einverstanden? Dann können wir so verfahren. Vor Eintritt in die Tagesordnung kann ich Ihnen noch mitteilen. Die Obleute haben sich hier dafür ausgesprochen und geeinigt, dass die Anzahl der zu benennten Sachverständigen für die Anhörung am 13.05. von 12 auf 14 erweitert werden soll und die Verteilung unter den Fraktionen nach Azur vorgenommen wird. Das bedeutet dann SPD 4, CDU, CSU 4, Bündnis 90 Die Grünen 2, FDP 2, AfD 1, Gruppe Die Linke 1 plus die kommunalen Spitzenverbände. Die Dauer der Anhörung erweitert sich dann auf 110 Minuten bei Eingangsstatements der Sachverständigen von je 3 Minuten. Dann, wenn hier kein Widerspruch ist, dann können wir so verfahren für die Anhörung am 13.05. Gut, dann machen wir das so. So. Top 1. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 1, das Fachgespräch mit dem Antiziganismusbeauftragten der Bundesregierung, Dr. Mehmet Daimagüler. Herr Dr. Daimagüler, ich heiße Sie ganz herzlich willkommen hier bei uns im Ausschuss und freue mich, dass Sie da sind und uns berichten. Und Sie sind ja zu uns zugehörig, sozusagen dem Ressort. Und insofern ist es natürlich so schon gegeben, aber natürlich inhaltlicher Art und Weise natürlich sehr, sehr wichtig, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr, dass Sie da sein können. Hierzu, ja, wir begrüßen Sie natürlich mit einem Beifall. Herr Dr. Daimagüler wird ein Statement abgeben, dazu mit circa 15 Minuten. Und dann steigen wir ja ein in die Frage-Antwort-Runden, zwei Runden. Und ja, Herr Dr. Daimagüler, Sie haben das Wort. Bitte sehr.
Frau Vorsitzende, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung, für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Ich würde gerne diese Gelegenheit nutzen, einige Grundzüge der Aufgabenstellung zu beschreiben, einige der Punkte, die wir schon in Angriff genommen haben und das, was noch vor uns liegt, und dann gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Das Amt wurde per Kabinettsbeschluss geschaffen vor etwa 2 Jahren. Ich bin berufen worden im März letzten Jahres und vorletzten Jahres 1. Mai 2022 angefangen. Grundlage der Arbeit ist der Abschlussbericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus, deren Ergebnisse vom damaligen Innenminister Seehofer 2021 vorgestellt worden sind. Eine der zentralen Forderungen und Handlungsempfehlungen dieses Berichtes war die Schaffung dieses Amtes. Wesentliche Aufgaben der Dienststelle ist zum einen, Maßnahmen gegen Antiziganismus ressortübergreifend zu koordinieren, zum anderen Maßnahmen der Länder und des Bundes zu koordinieren und zentraler Ansprechpartner der Community zu sein für die Bundesregierung. Wir haben die letzten 2 Jahre sehr viel Zeit verbracht, investiert, zum einen in das Kennenlernen der Community. Ich habe über 200 Treffen gehabt. Die Community ist über ganz Deutschland verstreut, ist unheimlich divers, ist unheimlich kenntnisreich, agil. Es war für mich persönlich wie fachlich eine unglaubliche Bereicherung, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Dazu später mehr. Wir haben in der Zeit natürlich auch das Amt aufgebaut. Wir sind angesiedelt im Familienministerium. Wir haben dort tatkräftige Hilfe der Kolleginnen und Kollegen im Ministerium erfahren dürfen, sowohl die Kolleginnen und Kollegen aus der Zentralabteilung als auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Fachabteilung. Für uns hat es sich auch als Segen erwiesen, auch die räumliche Nähe zu den geschätzten Kolleginnen und Kollegen Beauftragten. Sven Lehmann als Querbeauftragter ist nur einige Türen entfernt. Die Antidiskriminierungsbeauftragte Fair Dataman ist hier an Tür. Und das hilft schon sehr in der täglichen Arbeit, so kurze Wege zu gehen. Wir haben, und das sage ich ganz ehrlich, gerade in diesem Raum einen wirklich enormen Rückenwind erfahren im letzten Dezember. Sie, Abgeordnete, haben fraktionsübergreifend den Abschlussbericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus diskutiert und haben einen umfangreichen Beschlussempfehlungspaket beschlossen mit insgesamt 27 einzelnen Empfehlungen, die wir inhaltlich aufgegriffen haben, die wir umsetzen werden. Für mich persönlich ganz wichtig auch, uns ist aufgetragen worden, einmal per Legislaturperiode einen Bericht zum Stand des Kampfes gegen Antiziganismus vorzulegen, dem Deutschen Bundestag. Damit ist sichergestellt aus unserer Sicht, dass dieses Thema eben auch die Bedeutung erfährt, die es hat für die Menschen. Und ich bin den Berichterstatterinnen des Deutschen Bundestages zum Thema unheimlich dankbar für die vertrauensvolle und gute und enge Zusammenarbeit auf dem Weg zu dieser Beschlussempfehlung. Ich fand es wirklich beeindruckend, gerade in diesen Zeiten im Dezember zu erleben, wie alle demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag ernsthaft mit einer, wie ich meine, auch großen Würde sich dieses Themas angenommen haben und zu einem Ergebnis gekommen sind, das sich wirklich sehen lassen kann. Ich glaube, das war gerade in diesen Tagen, ich betone es nochmal, ein unheimlich wichtiges Zeichen. Eines der Aufgaben, die wir haben im Ministerium, ja, als Teil der Bundesregierung, ist, dazu beizutragen, dass Sinti und Roma mitgedacht werden, dass dieses Thema stattfindet. Ja. Wir sind eingebunden in das Berichtswesen der Bundesregierung. Wir nehmen teil an den Abstimmungen, auch in den Staatssekretärsrunden. Und wir nehmen Stellung eben auch zu Gesetzespaketen. Wir haben Stellung genommen beispielsweise zum Gesetz zur Modernisierung des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Aktuell haben wir die Beratung zur zweiten Verordnung zur Änderung des Einbürgerungstestverordnung. Lassen Sie mich hier ein Beispiel dafür geben, was wir machen. Wir haben in diesem Test ja die Debatte darum, inwiefern man bei den Einbürgerungswilligen das Thema Antisemitismus abfragen kann. Ja, das ist ein kontroverses Thema. Wir haben dazu Stellung genommen, weil wir meinen, die Begründung, warum diese Themen abgefragt werden sollen bei Einbürgerungswilligen, wenn man das ernst nimmt, müssen auch Themen zu Sinti und Roma abgefragt werden, auch Themen abgefragt werden zum Völkermord an den Sinti und Roma, auch abgefragt werden Fragen zur Geschichte der Sinti und Roma. Ich glaube, das ist von Seiten der Politik ein unheimlich problematisches Zeichen, wenn man bei dem Völkermord, bei dem Genozid Fragen stellt zum Völkermord an den Juden Europas, aber die Sinti und Roma als Opfer des Völkermords einfach nicht erwähnt. Das geht aus unserer Sicht nicht. Und das sind dann die Stellen, wo wir uns zu Wort melden und hoffen, auch gehört zu werden. Ja. Wir haben teilgenommen an dem Bericht der Bundesrepublik Deutschland im Rahmen der Universal Public Review des UN-Menschenrechtsrates. Da haben wir dazu beigetragen, dass das Thema Sinti und Roma, also der Stand, der Menschenrechtsstand der Sinti und Roma in Deutschland, Erwähnung findet. Ich selber habe diesen Teil in Genf vorstellen dürfen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir auf internationaler Ebene uns bei diesem Thema zu Wort melden. Und ich glaube, das wird auch sehr wahrgenommen, gerade bei unseren osteuropäischen Partnern, wie wir mit diesem Thema umgehen. Ich habe natürlich uns auch beteiligt an der Gesamtstrategie der Bundesregierung gegen Rassismus und Rechtsextremismus. Wir haben beigesteuert zum 5. gemeinsamen Bericht der ADS, der Antidiskriminierungsstelle des Bundes und so weiter und so fort. Ein zentrales Vorhaben von uns, auch eine zentrale Handlungsempfehlung der Unabhängigen Kommission Antiziganismus, ist die Schaffung einer ständigen Bund-Länder-Kommission Antiziganismus. Dort ist Vorbild die ständige Kommission Antisemitismus. Ich bin hier natürlich auch in einem engen Austausch mit dem von mir sehr geschätzten Kollegen Felix Klein. Ich glaube, wir brauchen eine solche ständige Kommission, damit eben das Thema Sinti und Roma nicht situativ lediglich beraten wird, sondern als ständiges und dauerhaftes Thema Eingang findet in Beratungen. Wir sind jetzt gerade in der Feinabstimmung für die Schaffung dieser Kommission. Wir haben sehr, sehr gute Gespräche gehabt mit den 16 Bundesländern. Wir haben gute Gespräche mit den Schlüsselressorts, auch mit dem Bundeskanzleramt. Nach jetzigem Fahrplan hoffen wir, dass bei dem nächsten Bund-Länder-Gespräch im Juni diese Kommission beschlossen und eingerichtet werden kann, sodass wir im Herbst die Arbeit dieser Kommission aufnehmen können. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Aufarbeitung der sogenannten zweiten Verfolgung. Und damit sind die staatlichen Zwangsmaßnahmen gemeint, die nach 1945 gegenüber der Minderheit praktiziert wurden. Und diese Maßnahmen, ja, die sind bedrückend. Die sind bedrückend in ihrer Intensität und ihren anhaltenden Folgen. Unser Bundespräsident hat sich vor etwa 2 Jahren für unser Land für die zweite Verfolgung entschuldigt. Wir wollen das aufarbeiten. Ich möchte nicht zu sehr in die Details gehen, aber lassen Sie mich nur ein Beispiel dafür nennen, für die Dinge, die passiert sind nach 1945. Da kamen Überlebende der Lager aus Sobibor, Treblinka, Auschwitz an ihre Heimatorte. Und wir reden hier von Menschen, die zu Hause sind, die Deutsche sind, die seit Jahrhunderten in Deutschland waren. Und dann wurde diesen Menschen die Ausgabe von Geburtsurkunden, von Ausweispapieren und so weiter einfach verweigert. Mit der Begründung, Z könnten doch keine Deutschen sein. Das heißt, der Geist von Nürnberg lebte fort. Und dieses Wort von William Faulkner, ja, die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist noch nicht einmal vergangen. Es wurde für mich sehr reell, ja, wenn ich dann auf Veranstaltungen gehe, in Köln zum Beispiel, und da kommen junge Leute zu mir, die mir dann sagen, ja, wir sind staatenlos, seit sie unseren Großeltern, Urgroßeltern die Papiere weggenommen haben. Und das sind Dinge, die aufgearbeitet werden müssen. Das wollen wir machen. Wir werden diese Kommission einsetzen. Und diese Kommission wird im Design und von der Leitung und von der Arbeit von der Komitee selber getragen. Das ist keine Kommission, wo die Dominanz- oder Mehrheitsgesellschaft sozusagen die Aufarbeitung macht und die betroffenen Zaungäste sind. Damit muss Schluss sein mit diesem paternalistischen Ansatz, den wir über viele Jahrzehnte gehabt haben. Die Leute aus der Community haben zu Recht von solchen Sachen die Schnauze voll, um das mal ganz deutlich zu sagen. Und das ist wirklich ein zentrales Vorhaben. Ja. Wir haben auch den Ansatz, dass wir eine Plattform bieten wollen, ja, wo die Menschen zusammenkommen können, die Politik auch treffen können. Ja. Wir haben letztes Jahr das erste Forum Sinti und Roma gehabt. Wir hatten knapp 180 Teilnehmerinnen aus ganz Deutschland. Es war ein unheimlich intensive Begegnung, gute Gespräche. Wir wollen das als dauerhaftes Format etablieren, Ende des Jahres etwas in einem größeren Rahmen das machen. Wir sind da in der Planung. Ein ganz wichtiges Jahr ist es für uns, 2024. Der 2. August ist anerkannt als der Holocaust-Gedenktag für die Sinti und Roma Europas. Am 2. August 1944 wurden in Auschwitz-Birkenau die letzten dort noch lebenden Sinti und Roma ermordet. Das sogenannte Z-Lager wurde aufgelöst. Es jährt sich dieses Jahr zum 80. Mal. Ich war die letzten 2 Jahre für unser Land als Teilnehmer an den Gedenkveranstaltungen in Auschwitz. Letztes Jahr habe ich gemeinsam mit der Beauftragten in Thüringen, der Justizministerin Doreen Dienstedt, eine Delegation eingeladen. Wir werden das dieses Jahr etwas größer machen. Es ist eine unheimlich berührende und wirklich auch würdevolle Veranstaltung, die dort zu sehen ist. Es ist intensiv, mit den Überlebenden zu sprechen, mit den Handvoll Überlebenden, denen wir noch zuhören dürfen. Es ist aber auch wirklich beeindruckend, mit den jungen Leuten aus der Community zu sprechen, die dahin fahren und nicht nur gedenken, sondern auch deutlich machen, dass sie tatsächlich aus der Vergangenheit gelernt haben. Und dass sie diese Vergangenheit eben nicht in einem Vakuum gepackt, in der Vergangenheit entsorgt sehen, sondern als Aufgabe und Herausforderung für heute betrachten. Und da ich schäme mich fast, das zu sagen, aber ich schöpfe selber dort sehr viel Kraft. Und eigentlich sollten wir als Politik ja hingehen und den Menschen Kraft geben. Hier ist es wirklich umgekehrt. Und es ist für mich eine wahnsinnig wichtige Zusammenkunft, die wir dort haben. Lassen Sie mich jetzt zum Ende noch einige Modellprojekte Vorhaben beschreiben, die wir angestoßen haben. Wir haben eine Runde einberufen, das nannte sich Stiftungsengagement gegen Antiziganismus und für mehr Teilhabe. Ich glaube, wir haben Gott sei Dank in Deutschland eine ganz, ganz ausgeprägte und agile Stiftungslandschaft, die in den Bereichen Bildung zum Beispiel aktiv sind. Wir wollen die zusammenbringen mit Akteurinnen der Selbstorganisation, der Sinti und Roma. Ich glaube, dass da eine sehr, sehr fruchtbare Zusammenarbeit entstehen kann. Zum Teil gibt es noch. Wir wollen das fördern. Bei uns im Haus ist angesiedelt der Bundesfreiwilligendienst. Wir wollen auch hier schauen, wie können wir die Community zusammenbringen mit dem Bundesfreiwilligendienst, und zwar in beide Richtungen. Ja, junge Leute aus der Mehrheitsgesellschaft, die in die Community gehen, und Leute aus der Community, die in Organisationen der Mehrheitsgesellschaft arbeiten. Wir haben ein Projekt gefördert, da geht es darum, dass systematisch ein Politik- und Pressemonitoring etabliert wird, sprich, dass ausgewertet wird, in welchen Kontexten werden Sinti und Roma in den Medien genannt, und das dann auch wissenschaftlich ausgewertet wird. Wir wollen uns anschauen, jetzt intensiv bei uns im Haus, im Ministerium ist angesiedelt das ganze Thema freie Wohlfahrtspflege. Wir haben einen beispielsweise jüdischen Wohlfahrtsverband, wir haben einen Wohlfahrtsverband der Muslime. Es macht Sinn, sich das auch anzuschauen im Zusammenhang mit Sinti und Roma. Und wir haben bei uns im Haus angesiedelt die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus, MIA, die nicht an meiner Dienststelle angesiedelt ist, aber am BMFSJ. Ich halte MIA für ein ganz, ganz wichtiges Instrument, wenn man sich einen Überblick verschaffen will über die Situation von Sinti und Roma und antiziganistische Vorfälle. Die MIA hat im letzten Jahr ihren ersten Bericht vorgelegt mit über 600 Fälle, die da beschrieben worden sind. Ich gehe davon aus, dass diese über 600 Fälle leider Gottes nur die Spitze eines Eisberges sind, dass die Dunkelziffer sehr viel höher ist. MIA ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Wir unterstützen das, wo wir können, aus Überzeugung. Was wir uns anschauen, ist der Aufbau eines Rechtshilfenetzwerkes von Anwältinnen und Anwälten, die dann Betroffenen tatsächlich auch rechtlich zur Seite stehen können, als Ergänzung von MIA. Da sind wir im Stadium, dass wir uns das anschauen. Alles in allem, das möchte ich zusammenfassend festhalten. Grundlage unserer Arbeit, meiner Arbeit, ist die enge Zusammenarbeit mit der Selbstorganisationslandschaft, die sehr vielfältig ist, die sehr kenntnisreich ist und die eine wichtige Ressource ist, auch für öffentliche Stellen, für Verwaltungen. Wir haben zum Beispiel im Zusammenhang mit der Flucht von Roma aus der Ukraine in Thüringen, in Baden-Württemberg, an anderen Standorten eine enge Zusammenarbeit gehabt zwischen Selbstorganisationen, der öffentlichen Verwaltung, wo dann Leute aus der Kommunen fit gemacht worden sind im Umgang mit diesen Geflüchteten. Ich glaube, das sind so Sachen, die wir unterstützen sollten. Ich glaube, dass wir dort ein großes Potenzial haben, was es auszuschöpfen gilt. Ganz herzlichen Dank.
Ja, Herr Dr. Daimler-Güler, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Und wir kommen jetzt in die Frage-Antwort-Runde, Gelegenheit, eben Fragen an Herrn Dr. Daimler-Güler zu stellen. Der weitere Ablauf des Fachgesprächs ist wie folgt, eben zwei Frage-Antwort-Runden. Der ersten Runde hat jede Fraktion 4 Minuten Zeit für Fragen und die Antworten von unserem Gast. Und in der zweiten Runde hat jede Fraktion 3 Minuten. Dann gibt es noch die Gruppen. Da steht die Hälfte der Zeit jeweils zur Verfügung, also 2 und dann eben 1,5 für die zweite Runde pro Gruppe. Insgesamt ca. 45 Minuten. Und dann beginnen wir mit der ersten Frage- und Antwortrunde. Es beginnt die Fraktion der SPD mit der Kollegin Hostert. Bitte sehr.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank, dass Sie auch heute da sind und dass wir über das wichtige Thema Kampf gegen Antiziganismus auch sprechen. Ich bin bei der Vorbereitung auf ein Zitat gestoßen, wo eine junge Person berichtet, dass sie während der Schulzeit, während der Ausbildungszeit nie oder es gemieden hat, zu sagen, dass sie Roma ist. Und erst wo dann vertrauliche Beziehungen entstanden sind, dann dieses, also das Trauen da war, das auch zu äußern. Und da ist meine Frage gerade im Bereich der Jugend- und Kinderpolitik, welche Maßnahmen sind erforderlich, dass junge Menschen über Diskriminierung sprechen und dass überhaupt Diskriminierung, also was müssen wir auch tun, dass Diskriminierung nicht stattfindet? Das ist eine Frage. Und die zweite Frage geht in dem, hinsichtlich des Bereiches der Prostitution. Viele Roma-Frauen werden in die Prostitution gezwungen, nach Deutschland gebracht. Vielleicht können Sie dazu auch ein paar Worte sagen. Was können wir dagegen tun, dass gerade Roma-Frauen nicht in die Prostitution nach Deutschland gezwungen werden?
Danke sehr. Wir kommen zur Beantwortung. Bitte sehr. Ja, ja.
Beim Ersteren, also es ist wirklich ein weites Feld. Ja. Lassen Sie mich folgende Begebenheit schildern. Ich war letztes Jahr in Auschwitz und habe mit einem dieser jungen Menschen gesprochen, die dort sind. Da war eine junge Frau von 17 oder 18 Jahren, die in einer westdeutschen Stadt, aus der die Familie stammt, aus der die Vorfahren auch deportiert worden waren, die dort lebt und eine Ausbildung macht in der Stadtverwaltung. Und ich dachte mir, was für ein Privileg und was für ein Glück wir haben, dass dieser junge Mensch Vertrauen genug hat, in der Stadtverwaltung eine Ausbildung zu machen, die mitgewirkt hat an der Deportation und Ermordung der Vorfahren. Und dann erzählte sie mir allerdings, dass an der Dienststelle, an dem Arbeitgeber, niemand weiß, dass sie eine Sinti ist, weil sie ja hört, wie die Kolleginnen und Kollegen über Z sprechen. Und das hat mich zutiefst beschämt. Das hat mich zutiefst beschämt. Ich kann das verstehen, dass sie das eben nicht bekannt machen will, weil sie eben Nachteile befürchten muss. Und was können wir tun? Ich glaube, das ist eine Aufgabe an uns als Mehrheitsgesellschaft. Wir müssen einfach auch klar machen, dass wir dort Defizite haben, dass wir auch in den Abgrund blicken müssen, dass wir eben auch anerkennen müssen, dass wir einen wichtigen Teil unserer Identität, einen wichtigen Teil unserer Gegenwart und Vergangenheit auf Seite gerückt haben. Wir haben als ersten Schritt das anzuerkennen. Ich glaube, dass wir damit auch schon frühzeitig anfangen müssen. Der Abschlussbericht der Unabhängigen Kommission Antiziganismus hat deswegen auch einen großen Wert gelegt auf die Lehrerausbildung, auf die Curricula in den Universitäten und die Schulbücher. Und wenn man sich die Schulbücher anschaut, ja, Sinti und Roma tauchen gar nicht oder nur am Rande auf. Wenn es um den Völkermord geht, werden sie häufig nur kursorisch genannt. Aber ich glaube, der Beitrag, den Sinti und Roma zu unserer Kultur geleistet haben zum Beispiel, ja, ist überhaupt kein Thema. Die Wiener Klassik wäre ohne die Musik von Sinti und Roma nicht denkbar. Das heißt, Vereinbarungen wie zum Beispiel die Kultusministerkonferenz mit dem Zentralrat der Sinti und Roma zur Mehrausbildung, das sind wichtige Schritte, aber da müssten wir auch investieren. Ich glaube, wir sollten das auch machen, auch einfach aus Eigennutz. Uns entgeht ein großer Teil unserer reichen kulturellen Gegenwart, wenn wir das einfach nicht wissen. Und ich glaube, an den Schulen muss es anfangen. Und das andere ist das Thema, ich meine, das Wort Empowerment, das hört man ständig. Aber ich glaube, wir haben jetzt auch zum ersten Mal ganz deutlich sichtbar eine so lautstarke, eine so auch zum Mitarbeiten und mit Selbstbewusstsein auftretenden Selbstorganisationslandschaft, dass wir diese stärken müssen. Die müssen wir stärken. Und auch sie stärken bedeutet eben, dass man sie als Partner anerkennt, damit eben auch in der Community die Menschen sehen, wir werden gehört, wir wollen gehört werden.
Die Zeit ist eigentlich um, aber wollen Sie zu dem anderen noch einen Satz sagen? Da war noch eine zweite Frage, ansonsten müssen Sie jetzt wirklich die Runde nehmen.
Ja, das ist ein wirklich wichtiges, wichtiges Thema. Ganz ehrlich, weil es ein weites Feld ist. Generell gesprochen, ich glaube, wir brauchen einen anderen Umgang überhaupt mit Prostitution. Ich glaube, dass wir so weit kommen müssen, dass Prostitution überhaupt generell verboten ist, ja, strafrechtlich geahndet ist. Wir müssen, was Roma-Frauen angeht, ich kenne diese Problematik, ich habe davon gehört, einfach sehen, dass hier eine auch die zutiefst schambehaftete Kontext hier ausgenutzt wird zulasten der Frauen. Ich würde mir wünschen, wenn sowohl das BKA als auch die Landeskriminalämter dieses Thema überhaupt als Thema annehmen würden. Und da sind wir wirklich noch in einem ganz, ganz embryonalen Stadium.
Danke sehr. Wir kommen weiter zur Fraktion der CDU-CSU mit Frau Wiesmann, bitte.
Ja, einen schönen guten Tag. Ich freue mich auch sehr, dass Sie hier sind und dass wir über das Thema sprechen können. Danke auch sehr für Ihren Eingangsvortrag und hätte als erstes eine quasi eine Wissensfrage. Ich bin erst seit kurzem Berichterstatterin für das Thema. Und ich wüsste gerne, warum Ihre Stelle tatsächlich in unserem Ausschuss, und was ich jetzt begrüße, weil ich dann mehr erfahren kann, aber warum Sie tatsächlich nicht im BMI angesiedelt sind. Was ist da die Logik? Denn dort sind ja wesentliche andere Projekte in dem Zusammenhang, Antiziganismusbekämpfung, die nationale Strategie, der beratende Ausschuss angesiedelt. Und da gibt es vielleicht einen Grund, aber auf jeden Fall würde mich auch interessieren, wie Sie mit diesen Teilen sozusagen dieses Gesamtvorhabens zusammenarbeiten und mit der Institution, mit dem anderen Ministerium. Meine zweite Frage geht auch noch mal in die Richtung Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit. Aufarbeitung habe ich sehr verstanden und auch einiges andere. Sie haben aber weniger, wie ich finde, noch zur Prävention gesagt. Und da kommt ja auch die Frage der Länder ins Spiel, wenn wir über Bildung und Schulen sprechen, wie eben. Wie weit sind die Länder? Und wie sozusagen können Sie beschreiben, wie sozusagen, ja, welche Bedeutung diese Zusammenarbeit relativ zu anderen Themen hat und was Sie sich vielleicht auch von Länderseite wünschen würden, damit beispielsweise im Hinblick auf Schulpolitik da auch schnell Fortschritte geschehen?
Danke sehr.
Vielen Dank. Also wir sind angesiedelt im BMFSJ. Die Beauftragte für nationale Minderheiten, Nathalie Pawlik, ist angesiedelt im BMI. Wenn ich im BMI angesiedelt worden wäre, ja, hätte ich ganz, ganz viele Bezugspunkte zu der Arbeit des BMFSJ gehabt. Ja, das heißt, das ganze Thema Demokratie leben zum Beispiel, was im BMFSJ ist. Das ganze Thema Diskriminierungsschutz, was im BMFSJ ist. Es gibt inhaltliche Bezüge. So sind wir im BMFSJ angesiedelt, arbeiten aber mit dem BMI zusammen, was auch Sinn macht. Und die Zusammenarbeit gestaltet sich sehr, wie ich meine, konstruktiv. Ich bin im engen und regelmäßigen Austausch mit der Beauftragten für nationale Minderheiten, aber auch natürlich mit dem Kollegen Felix Klein, der im BMI angesiedelt ist. Man kann am Ende, glaube ich, sagen, dass es eine politische Entscheidung ist, in welchem Haus ein Amt angesiedelt worden ist. Wenn Sie einen Beauftragten selber fragen würden, wo willst du angesiedelt werden, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, im Nachbarzimmer des Bundeskanzlers. Aber in der Regel läuft es nicht so, dass man da so Wünsche anmelden kann. Für mich ist ganz, ganz wichtig, ja, dass wir mit den anderen Häusern zusammenarbeiten. Und unsere Themen sind über die Häuser verteilt. Ja, es ist wirklich über die Häuser verteilt. Wenn es beispielsweise um das Thema geht, Zugang zum Arbeitsmarkt von Roma vom Westbalkan, das ist das Arbeitsministerium gefragt. Wenn es um Forschung geht, natürlich das Forschungsministerium. Und das ist ja auch die innere Logik bei der Schaffung eines Amtes, eines Beauftragten, der genau ressortübergreifend dann eben tätig werden kann und muss. Ja. Prävention. Sie sprechen da ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Die meisten der Themen, über die wir reden, ja, also Polizei und Justiz, ja, Bildung, ja, das sind alles Länderthemen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Bund-Länder-Kommission einrichten und wir eine bessere Abstimmung haben, auch einen besseren Informationswechsel haben, Austausch haben. Was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass in den Bundesländern flächendeckend es Staatsverträge gibt. Staatsverträge gibt es zwischen der Community und den Landesregierungen, damit eine Zusammenarbeit verfestigt werden kann. Sinti und Roma sind eine von vier anerkannten nationalen Minderheiten in Deutschland. Und das muss auch unter diesem Aspekt Rechnung getragen werden. Das andere ist, ich würde mir wünschen, dass in allen Bundesländern ich einen zentralen Ansprechpartner habe in der Funktion eines Beauftragten oder Beauftragten. Ja, Beauftragten oder Beauftragten. Wir haben momentan in den Bundesländern, in einigen haben wir einen Staatsvertrag, in anderen den meisten nicht. In einigen haben wir einen Beauftragten, in vielen anderen nicht. Wir haben in Baden-Württemberg das Modell, dass der Antisemitismusbeauftragte zugleich Antiziganismusbeauftragter ist. In Thüringen haben wir die Justizministerin, die zugleich Antiziganismusbeauftragte ist. Aber letzten Endes ist das natürlich eine Entscheidung der Länder selber. Ja, ich kann nur dafür werben, für die Vorteile, die es hat. Und gerade für den, was Sie angesprochen haben im Bereich der Prävention, ist es ganz, ganz wichtig, dass dort in den Ländern es auch eine zentrale Ansprechperson gibt. Denn die Präventionsarbeit verteilt sich eben in den verschiedenen Ressortbereichen. Und Polizei und Justiz ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich, aber erschöpft sich nicht darin. Ja. Und ich kann Ihnen sagen, jetzt nach ein Jahr intensiver Beratung zur Schaffung der Bund-Länder-Kommission, nach meinem Eindruck, unabhängig von der parteipolitischen Konstellation in den Landesregierungen, stoße ich oder nehme ich wahr ein hohes Maß an Offenheit für das Thema. Und ich baue darauf. Ja. Und der Teufel ist ein Eichhörnchen. Möglicherweise werde ich im Anschluss feststellen, dass ich da an der Stelle zu optimistisch war. Aber momentan bin ich so optimistisch. Und ich freue mich darauf, dass wir diese Kommission haben werden und dann an die Arbeit gehen können.
Danke sehr. Dann folgt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Die Kollegin Gambier macht es.
Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herzlichen Dank, Herr Beauftragter, für Ihren Bericht und auch für Ihren Einsatz. Sie haben ja auch eingangs von vielen persönlichen Begegnungen berichtet. Ich kann mich denen anschließen und habe auch den Eindruck, dass viele Menschen, die auch eine gewisse Prominenz haben im Sport, auch in anderen Bereichen, sich nicht trauen zu sagen, dass sie von der Community sind, weil sie da einfach hohe Stigmatisierung in der Gesellschaft erwarten. Und das lässt mich jedes Mal aufhorchen und macht auch noch mal deutlich, dass die Gruppe der Sinti und Roma besonders unter Stigmatisierung und Diskriminierung leiden und auch davon betroffen sind. Das zeigt ja auch der Bericht, der Lagebericht Rassismus in Deutschland, dass die Sinti und Roma am stärksten abgelehnte Minderheit in Deutschland sind. Gibt es denn da auch von Ihnen aktuelle Daten, aktuelle Fallzahlen von antiziganistischen Vorfällen in Deutschland und wie sie sich entwickelt haben?
Ein ganz, ganz wichtiger Gradmesser, vielen Dank für Ihre Frage, ist tatsächlich die Arbeit der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus, MIA, die zunächst angesiedelt war im Bundesinnenministerium, jetzt angesiedelt ist im BMFSJ. Die haben im letzten Jahr über 600 Fälle aufgezählt. Und wissen Sie, das Bedrückende ist nicht nur die Anzahl der Fälle und auch nicht das Wissen darum, dass der Dunkelziffer sehr viel höher ist, sondern die Tatsache, dass viele dieser Fälle berichtet werden aus öffentlichen Einrichtungen. Also Rassismus und Ausgrenzung, Ablehnung in den Behördengängen selber. Wir hatten vor einigen Wochen eine große Diskussion in Hannover. Es gab eine Studie im Rahmen der Unabhängigen Kommission Antiziganismus, wo eine westdeutsche Großstadt untersucht worden war. Und dort Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung ganz offenkundig und offenherzig berichteten, welche Strategien entwickelt worden sind, um rechtmäßig eingewanderte EU-Bürger, die der Minderheit angehören, zu vertreiben. Ja, Ansiedlung weit außerhalb der Stadt, so dass die Schulwege möglichst lang sind, die Kinder eben schwer zur Schule kommen und allein aus diesem Grunde den Eltern sozusagen der Aufenthalt in Deutschland vergelt wird. Und ich glaube, dass wir als Staat ja, nur ganz, ganz schwer glaubwürdig sagen können, wir wollen was gegen Antiziganismus auf der Straße machen, wir wollen was gegen Rassismus machen und zugleich Rassismus in den eigenen Reihen dulden. Und das ist eine zentrale Herausforderung, die wir haben und die wir uns auch auferlegen müssen. Wir können nicht auf Dauer eine Verwaltung haben, die fair sein will zu jedem, aber in der Realität nur fair zu einem bestimmten Teil der Bevölkerung ist. Eine Verwaltung, die nicht zu jedem fair ist, wird auf Dauer zu keinem mehr fair sein. Und das sind dann halt die Anknüpfungspunkte. Mir ist Folgendes wichtig. Wir haben jetzt letztes Jahr den ersten Bericht der MIA gehabt. Ja. Es ist wichtig, dass wir über einen längeren Zeitraum hinweg diese Dinge beobachten können, ja, dass auch MIA sich dauerhaft etablieren kann. Und lassen Sie mich noch einen letzten Punkt sagen. Sinti und Roma als Opfer von Straftaten werden fast nie gesehen. Ja, wir hatten einen schweren Brandanschlag vor einigen Wochen in Solingen. Tote Familie, zwei kleine Kinder, die Eltern sind bulgarische Roma. Unter den Toten des rassistischen Mordanschlags in Hanau sind Roma. Unter den Toten beim Olympia-Einkaufszentrum sind Roma. Wir neigen dazu, Roma als Opfer von Mord und Totschlag nicht zu sehen. Und das ist ein Teil der Problematik.
Danke sehr. Es folgt die Fraktion der AfD. Herr Reichert, bitte.
Ja. Meine Frage zunächst, Sie hatten vorhin selbst die Fluchtbewegung aus der Ukraine erwähnt. Infolge dieser Fluchtbewegungen kam es eben auch, wie Sie sagten, dazu, dass sehr viele Roma nach Deutschland gekommen sind. An mancherlei Orten zeigten sich hier in diesem Zusammenhang massive Probleme in Sachen der Integrationsbereitschaft. Zum Beispiel in der Stadt Bielefeld beklagte der dortige SPD-Sozialdezernent offen in einer Informationsvorlage der Stadtverwaltung die mangelnde Integrationsbereitschaft vieler Roma-Familien, deren Ankommen gestalte sich schwierig und stelle alle Beteiligten vor große Herausforderungen, hieß es. Es sei nötig, ihnen die hiesigen gesellschaftlichen Normen näher zu bringen. Mündlich äußerte der Dezernent, man müsse viele noch wohnfähig machen. Es gebe außerdem Suchtprobleme und auch die Erziehung gestalte sich nicht immer so, wie man das in Deutschland erwarte. Hierzu meine Frage, wie bewerten Sie solche Zustände, aber auch wie bewerten Sie solche Aussagen, die ja hier von der sicherlich allgemein eher als Antiziganismus unverdächtigen Sozialdemokratie kommen?
Also ich glaube nicht, dass ein einzelner Dezernent für die Sozialdemokratie in Deutschland spricht oder überhaupt für irgendetwas. Und auf meinen vielen Reisen durch Deutschland ist mir schon aufgefallen, dass viele Menschen sich nicht anpassen wollen an unsere Werte und Normen. Suchtprobleme sind mir massiv aufgefallen. Die meisten Menschen, an die ich da denke, sind kreuzbrave biodeutsche Menschen. Und ich würde mich freuen, gerade bei den Suchtkranken, wenn die Politik das ernst nehmen würde und nicht punktuell sich Fälle raussuchen würde, wo es gerade in den Kram passt. Ich glaube, dass die Menschen, die zu uns kommen, gerade die aus der Ukraine, dass das Menschen sind, die auf dem gesamten Weg ihrer Flucht mit einer extremen Ausgrenzung, mit einer extremen Rassismus konfrontiert waren und dass wir in der Tat mit diesen Menschen auch auf Grundlage unserer historischen Verantwortung besonders, besonders hilfsbereit umgehen sollten. Jeder Mensch, und ich war in der Ukraine vor 2 Jahren, ich habe mich mit den Communities dort getroffen, jeder Rom und jeder Romja, die ich getroffen habe, sind Nachfahren von Menschen, die unsere Vorfahren ermorden wollten und die wir auch ermordet haben, die wir in den Einsatzgruppen erschossen haben, totgeschlagen haben, in die Gräben geworfen haben, in die Gaskammern getrieben haben und vergast haben. All diese Menschen sind Nachfahren von diesen Menschen und wir tragen Verantwortung. Und da ist es mir ganz ehrlich gesagt herzlich egal, was ein Dezernent aus irgendeiner Stadt sagt. Ich sehe, dass wir als Land eine Verantwortung haben für unsere Gegenwart und unsere Vergangenheit.
Danke sehr. Nachfrage?
Ja, nun haben Sie ja meine Frage nicht wirklich beantwortet, aber das macht auch nichts. Ich würde vielleicht noch eine zweite Frage dann stellen. Es ist ja hier offensichtlich von einem sozialdemokratischen Dezernenten eben Kritik geäußert worden. Und in dieser Form würde ich Sie fragen, welche Definition haben Sie denn überhaupt von Antiziganismus? Wo beginnt Antiziganismus und wo hört denn legitime Kritik an Zuständen auf?
Antiziganismus erkenne ich in der Regel sehr, sehr schnell, wenn Statements abgegeben werden von Leuten, die aus dem rechtsextremen Milieu kommen zum Beispiel, in allen möglichen Kontexten. Und Antiziganismus fängt für mich dort an, wo man Menschen einfach in Schubladen steckt, wo man verallgemeinert, wo man klassifiziert, wo man negative Zuschreibungen macht. Und all das mit einer gepflegten Blindheit der eigenen Defizite, der eigenen Abgründe, der eigenen fehlenden Rechtstreue zum Beispiel. Ja, all das sind große Hinweise für mich, dass das antiziganistisch ist. Ganz ehrlich, in dieser Art von stereotypen Zuschreibung, ja, wir nehmen irgendwo ein Statement von irgendjemandem und verallgemeinern das. Das ist genau der Soundtrack. Das ist genau der Soundtrack der Verächtlichmachung, der in die Lager geführt hat, der in die Gaskammern geführt hat. Und ich glaube, dass gerade Ihre Fragen deutlich machen, dass unsere Arbeit wahnsinnig notwendig ist. Wir machen da weiter.
Danke. Auch diese Frage konnten Sie nicht beantworten.
Danke sehr. So, es geht weiter mit der Fraktion der FDP. Da war eigentlich Herr Seestern-Pauli macht es jetzt. Danke sehr.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Staatssekretärin. Sehr geehrter Herr Dr. Daimler-Güler, erstmal herzlichen Dank für Ihre Einführung und auch weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Aufbauarbeit, kann man ja noch sagen, wenn es 2022 losging. Und weil Sie gerade den Begriff selber verwendet hatten bezüglich des Optimismus, ich hoffe, dass Sie sich den beibehalten. Das ist nämlich immer sehr hilfreich, auch wenn es manchmal schwer ist, optimistisch nach vorne zu schauen. Sie haben eine ganze Vielzahl von Punkten angesprochen, zu denen ich jetzt Fragen stellen könnte. Ich möchte aber, weil ich da nicht so viel Zeit für habe, jetzt ein bisschen gewichten. Und zwar hat mich das jetzt gerade schon auch ergriffen, was Sie gesagt haben bezüglich der Darstellung dieser einen Behörde, ohne jetzt darauf konkreter einzugehen. Wird das nur festgestellt oder gibt es dann auch Hinweise, wie das dann aufgearbeitet wird? Also beispielsweise durch Reflexion, dass beispielsweise diese Fälle, die Sie beschrieben haben, mit einer bestimmten Ansiedlung, um es also schwieriger zu machen, dass das dann zu einer kritischen Reflexion kommt. Das Zweite, was Sie ja auch angesprochen hatten, Sie waren gerade bei Schulbüchern. Ich war ja vor meiner Tätigkeit hier im Deutschen Bundestag selber mal Geschichtslehrer. Von daher weiß ich auch um die Bedeutung und auch die besondere Kontinuität von Schulbüchern. Gibt es dazu einen konkreteren Austausch, um auch darüber zu Veränderungen zu kommen? Und vor allem, welche Bedeutung spielt für Sie die Präventionsarbeit auch in Schulen, also durch Bildungslehrpläne und dergleichen mehr? Ich würde es jetzt erstmal dabei belassen, vielleicht, dass Sie dann die Chance haben, das zu beantworten. Und vielleicht habe ich ja dann noch Zeit.
Vielen Dank. Also bei dem Ersteren. Ja, es ging in dem konkreten Fall um die Stadt Hannover. Es war eigentlich allen Beteiligten klar, dass es sich um Hannover handelt. Dann kam es in die Zeitung und irgendjemand sagte, das ist hoppla, das ist Hannover. Und da war die Aufregung groß. Wir haben ein Gespräch geführt mit dem Oberbürgermeister der Stadt Hannover unter Beteiligung aller regionalen Bundestagsabgeordneten, die dann eingeladen wurden. Und ich empfand dieses Gespräch als unheimlich fruchtbar. Und ich glaube, dass der erste Schritt ist, anzuerkennen, dass man ein Problem hat. Und ich glaube, dass in diesem konkreten Fall, dass es geschehen ist. Generell gesprochen, die Veränderungsprozesse, die werden nicht von alleine geschehen. Man muss die politisch wollen und politisch anstoßen. Und das kann und muss man machen in Zusammenarbeit mit Selbstorganisationen. Die Menschen sind dort, ihre Vereine und Verbände sind dort. Die Menschen wissen, wo der Schuh drückt und was man verändern muss. Und Aus- und Weiterbildung, Fortbildung von städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein wichtiger Baustein. Ja. Aber auch der Aufbau von lokalen Partizipationsstrukturen. Das bedeutet zum Beispiel, dass wir in großen Kommunen, wo es eine große Gruppe gibt von Sinti und Roma, dass da auch entsprechende lokale Beauftragte da sind. Das hat sich in anderen Kontexten unheimlich bewährt. Mein Eindruck ist, dass es da durchaus große Bereitschaft zu gibt. Wir haben zum Beispiel im Zusammenhang mit geflüchteten Roma, wir haben erfolgreiche Modelle der Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Selbstorganisationen. Wir haben in Thüringen zum Beispiel eine Selbstorganisation, die sich Rondokehr nennt. Die haben eine mobile Beratung. Und da kommen eben kommunale Entscheider, Bürgermeister, Dezernenten zusammen und sagen, wir haben hier beispielsweise ein sprachliches Problem. Wir wissen nicht, wie man mit dieser Situation umgehen kann. Und ich glaube, das ist vollkommen legitim, dass man von einer Situation nicht weiß, wie man weitermachen soll. Aber dann zu sehen, es gibt eine Ressource schon im Land, mit der wir zusammenarbeiten können, ich glaube, das ist der richtige Weg. Und wir haben solche Modelle in verschiedenen Orten in Deutschland, in Thüringen, wie in Baden-Württemberg zum Beispiel. Und diese Dinge wollen wir auch fördern, diesen Austausch wollen wir fördern. Wir hatten einen unheimlich spannenden Austausch gehabt, der organisiert worden ist vom Bundes-Roma-Verband mit über 100 kommunalen Entscheidern. Wie gehen wir mit geflüchteten Roma um? Welche spezifischen Herausforderungen gibt es? Beispielsweise kinderreiche Familien. Und ich denke, dass das der Weg ist. Dass man eben nicht diese Gelegenheit nutzt, um einfach mit Schaum vor dem Mund die Menschen zu bashen, sondern zu sagen, wie man das als anständige Verwaltung macht. Wir haben Herausforderungen, lass uns das gemeinsam lösen. Und so macht man das halt. Was die Schulbücher und so weiter und so angeht. Wir haben ein föderales System. Wir haben 16 Bundesländer, die mit dem Thema befasst sind. Ich bin sehr, sehr froh, dass mit der Kultusministerkonferenz und dem Zentralrat der deutschen Sinti und Roma ein Kooperationsabkommen gibt, wo eben auch gemeinsam überlegt wird, wie müssen wir diese Dinge jetzt gestalten. Ich bin froh, dass es beispielsweise an der Pädagogischen Hochschule in Heidelberg eine Lehrerausbildung gibt mit dem Schwerpunkt antiziganismuskritische Lehrerausbildung. Ich bin da sehr, sehr froh, dass es auch so Akteure und Stiftungen gibt, wie die Hildegard-Lagrenz-Stiftung für Bildung. Wir haben, ich kann das nur wiederholen, unheimlich viel Wissen in der Community. Und wir rufen das bislang nur zögerlich ab. Wir wollen als Dienststelle helfen, dass wir dort Schwung reinbekommen. Und ich habe das Gefühl, wir haben weniger ein Erkenntnisproblem als ein Umsetzungsproblem. Und daran müssen wir arbeiten.
Danke sehr. Und es folgt die Gruppe Die Linke mit Frau Akbulut, bitte.
Ja. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank auch Herr Dr. Daimagüler für Ihren Bericht und für Ihre tolle Arbeit, die ich auch aus den Medien mitverfolge. Die Deutsche Bahn plant eine Baumaßnahme auf dem Gelände des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma. Dazu gibt es scharfe Kritik auch von Vertretern der Sinti und Roma. Ich hatte diesbezüglich ein längeres Gespräch zuletzt. Welche Position vertritt die Bundesregierung und welche Aufgaben kann die Bundesregierung dazu machen, dass die betroffenen Verbände offenbar nur unzureichend beteiligt wurden und vom letzten Stand der Bauplanung nur aus der Presse erfahren haben? Und wie man die Kommunikation und beziehungsweise die Zusammenarbeit zwischen den Verbänden und der Bundesregierung verbessern kann?
Okay, danke.
Vielen Dank, Frau Akbulut. Also, das Mahnmal hat für die Community eine enorme Bedeutung. Wie Sie wissen, wurde der Völkermord überhaupt erst 1982 anerkannt von Deutschland. Also 37 Jahre hat es gedauert, bevor Deutschland gesagt hat, es gab dann Völkermord. Und auch die Anerkennung erfolgte ja eigentlich nur halbherzig. Ja, wenn man sich auch fragen, der, ich meine, das ist ein schreckliches Wort, der Wiedergutmachung. Also das ist ein Wort, das ich wirklich nicht schätze. Ja. Wenn man sich das anschaut, gab es ja eine krasse und enorme Ungleichbehandlung. Das Mahnmal hat eine Bedeutung, eben auch als Hinweis darauf, auf die andauernde Situation der Menschen. Wir haben jetzt diese Baumaßnahmen. Bauherrin ist in diesem Fall das Land Berlin, der Verkehrssenat. Ich habe mit der Verkehrssenatorin gesprochen. Ich habe ihr deutlich gemacht, ja, dass wir hier einen umfassenden Mediationsprozess brauchen, wo eben auch wirklich die Community in ihrer Breite einbezogen und gehört wird. Dass es hier nicht darum geht, dass beim x-beliebigen Bauwerk etwas abgehängt wird oder da gebaut wird, sondern dass dieser Platz eine enorme Bedeutung hat. Und wir würden auch in anderen Kontexten ja nicht hingehen und sagen, jetzt haben wir ein Mahnmal für die ermordeten Juden Europas und jetzt bauen wir mal drei Stelen ab und dann gucken wir mal. Sondern wir würden natürlich mit einer größeren Sensibilität rangehen. Diese Sensibilität brauchen wir halt. Und die sehe ich bislang nicht überall gegeben. Ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass aus der Community gesagt wird, wir brauchen da eine stärkere Beteiligung. Und ich würde mir wünschen, dass der Bauherr, das Land Berlin, auch in ihrer Kommunikation transparenter mit dem ganzen Thema umgeht und dem Thema auch gerecht wird. Das ist so meine Einschätzung der Situation.
Danke sehr. Und wir kommen zur zweiten Fragerunde. Es beginnt wieder die Fraktion der SPD mit der Kollegin Nadine Ruf. Ja?
Auch von mir herzlichen Dank, dass Sie da sind und dass Sie berichtet haben und für Ihre Arbeit. Ich muss mich ein bisschen sputen. Mir geht es um das Thema oder den Themenkomplex antiziganistische Hasskriminalität, vor allem in den sozialen Medien. Ich habe in einem Interview gelesen, dass Sie vor allem, was Hasskriminalität angeht, von der hohen Dunkelziffer ausgehen. Mich würde interessieren, inwieweit diese Fälle in der zentralen Melde- und Informationsstelle erfasst werden, was da Ihre Erkenntnisse sind. Dann aber auch, wie man die Strafverfolgung verbessern kann. Wie kann man das Vertrauen der Sinti und Roma in die behördlichen Strukturen verbessern, dass sie die Straftaten tatsächlich auch anzeigen? Und dann eine zweite Frage, wenn Sie noch Zeit haben. Was muss denn passieren, damit die Kultur der Sinti und Roma und die Bereicherung für unsere Gesellschaft tatsächlich auch stärker bekannt und anerkannt wird? Herzlichen Dank.
Danke auch.
Vielleicht fange ich mit dem letzten Punkt an. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mein Amtstitel ist Beauftragter gegen Antiziganismus und für das Leben der Sinti und Roma. Der zweite Teil ist mir mindestens genauso wichtig wie der erste. Wir haben gegenwärtig im Haus vorliegen einen Antrag einer großen Selbstorganisation, die einmal im Jahr Wochen, Sinti- und Roma-Wochen organisieren wollen, wo deutschlandweit Lesungen stattfinden, Ausstellungen eröffnet werden, Konzerte stattfinden. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, den wir im Haus sehr, sehr wohlwollend und unterstützend prüfen. Wir wollen diese Wochen auch, ich sehe diese Wochen auch als Gelegenheit der Vernetzung, ja, weil viele kommunale Träger sich bei uns melden mit Ideen, mit Gedanken, was man machen kann. Ich glaube, wir brauchen da einfach auch mehr, bisschen mehr Koordinierung. Der gute Wille ist vielerorts da. Aber es darf sich natürlich nicht darin erschöpfen. Ja, wir haben vorhin das Thema Schulbücher gesprochen. Ich glaube, dass eben es nicht reicht, ja, dass in Geschichtsbüchern einfach aufgezählt wird, in den Konzentrationslagern kamen neben Juden und Sinti und Roma auch Homosexuelle und politisch Andersdenkende um. Das wird dem Thema nicht gerecht. Sinti und Roma finden statt in jedem Lebensbereich. Sie sollten auch in der Ausbildung in jedem Lebensbereich eben auch gewürdigt werden. Nochmal, für all diejenigen, die mit leuchtenden Augen Beethoven, Mozart, Liszt, ja, all diesen Menschen möchte zurufen, ja, ich bin auch ein Fan von all jenen. Ich bin aber auch ein Fan zu wissen, dass Liszt ohne die Musik der ungarischen Roma heute überhaupt nicht denkbar wäre. Ja? Und das, diesen Kontext, den brauchen wir. Das andere ist, die Meldestelle. Ja? Also, wir haben es mit Menschen zu tun, häufig, die immer wieder Opfer von oder Ziel werden von antiziganistischen Hass. Ja? Und viele Menschen sind einfach erschöpft. Sie sind erschöpft. Und sie haben jetzt die Möglichkeit, sich zu melden. Zugleich wissen sie aber auch, ja, dass die Meldung alleine unmittelbar ihr Problem nicht löst. Ja? Das heißt, wir müssen ganz, ganz viel Überzeugungsarbeit da auch investieren und die Menschen ermutigen, das zu machen. Mein Eindruck ist, mehr und mehr Menschen wollen das machen, mehr und mehr Menschen machen das, aber wir sind da wirklich nur auf dem halben Weg.
Danke sehr. Es folgt die Fraktion CDU/CSU. Nochmal Frau Wiesmann, bitte.
Ja. Ich würde gerne da noch mal anknüpfen bei der Melde- und Informationsstelle. Und Sie hatten diese über 600 Fälle bisher genannt. Erstens, wie werden die, also wird da, ich unterstelle mal, aber vielleicht können Sie es noch bestätigen, dass die auch überprüft werden. Vielleicht gibt es ja auch mal Dinge, die man gar nicht so klar als Diskriminierung werten kann, wie sie vielleicht empfunden werden. Oder gibt es das nicht, erstens? Zweite Frage dazu. Gibt es da auch eine Kategorisierung nach Schwere oder nach Art? Also wenn eine Stadtverwaltung mit Minderheiten so umgeht, ist das sicher noch mal was anderes, als wenn eine Einzelperson sich diskriminierend verhält. Das würde mich interessieren. Und wie sind da auch vielleicht die Größenverhältnisse? Was kommt am meisten vor? Und dann habe ich noch einen ganz anderen Bereich. In dem Bundestagsbeschluss geht es auch um die Förderung der internationalen Kinder- und Jugendarbeit. Und da interessierte mich einfach sozusagen, was das für ein Arbeitsschwerpunkt sozusagen Ihrer Tätigkeit vielleicht ist. Oder ob das andere tun und für Sie gar keine Aufgabe ist.
Also, unsere Aufgabe ist eine koordinierende Aufgabe. Ja, wir haben in der Tat ja das Ziel, die verschiedenen Aktivitäten der Ressorts miteinander zusammenzubringen und auch zu schauen, wo es Synergien gibt und so weiter. Das heißt aber nicht, dass wir nicht inhaltlich dabei sind. Ein Beispiel für die internationale Jugendarbeit sind tatsächlich die Gedenktage rund um den 2. August in Auschwitz, die stets begleitet sind von einem großen Jugendkongress, wo junge Leute aus der Community aus ganz Europa zusammenkommen und dann eben auch mit Menschen, die nicht zur Community gehören, zusammenkommen und diskutieren. Das hat auch etwas wahnsinnig Selbstermächtigendes, gerade an diesem Ort zu sagen, wir sind hier und wir melden uns zu Wort. Aber ich glaube, dass wir mehr davon brauchen. Und deswegen ist auch die ganze Frage mit dem Bundesfreiwilligendienst ein Aspekt in diesem Kontext. Das wollen wir verstärken. Aber Frau Wissmann, ich muss auch eine Sache ganz deutlich sagen. Ja. All diese Sachen benötigen Ressourcen. Ja. Und dieser Bundestagsbeschluss, so wie er ist, in seiner Umsetzung wird einen anderen Ressourcenbedarf auslösen. Ja. Und ich glaube, dass das eine Notwendigkeit ist, der wir uns stellen müssen. Aber ich glaube auch, dass wir das Bewusstsein dafür brauchen, dass die Kosten der Ausgrenzung, die Ausgrenzung, die wir in vielerlei Hinsicht in den letzten Jahrzehnten betrieben haben und immer noch betreiben, dass die Kosten der Ausgrenzung höher sind als die Kosten der Einbeziehung. Und dieses schnöde Kosten-Nutzen-Rechnung sind gar nicht so schnöde. Wir sollten das anstellen. Ja. Jetzt hatten Sie noch eine zweite Frage mit der Kategorisierung. Also die Gespräche, die Mieter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen, die haben einen Kriterienkatalog. Ja, die fragen nach, die hängen nach. Und ich glaube auch, dass dort es eine, in diesem Kontext eine Prüfung gibt, die sicherstellt, ja, dass da eben Fälle aufgezählt werden, die eben auch in die Kategorie Antiziganismus auch nach der Arbeitsdefinition der IHRA, der International Holocaust Remembrance Alliance, fallen. MIA hat letztes Jahr angefangen. MIA hat angefangen, auch zu kategorisieren nach Gewalttaten, nach verbalen Entgleisungen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, um wirklich empirisch belastbare Zahlen zu brauchen, brauchen wir auch einen Zeitverlauf. Mir war ein Punkt ganz, ganz wichtig, weil das am Anfang auch ein Punkt war, der nicht vollkommen klar war. Als MIA gegründet wurde, gab es Stimmen, die da sagten, MIA solle nur jene Fälle erfassen, die nicht strafrechtlich relevant sind. Weil für die strafrechtlich Relevanten gibt es ja Polizei und Staatsanwaltschaften. Das ist natürlich eine Argumentation, die auf den ersten Blick jedenfalls nachvollziehbar sind. Ich kann Ihnen sagen, aus meiner früheren anwaltlichen Tätigkeit habe ich gesehen, dass ganz, ganz viele Menschen eben sich nicht trauen, zur Polizei zu gehen, beziehungsweise zur Polizei gehen und ihre Anzeigen nicht aufgenommen wurden. Und dass das ein ganz, ganz wichtiges Analyseerkenntnis sein kann, wenn wir sehen, dass bei MIA so viele und so viele strafrechtlich relevante Fälle gemeldet werden, aber in der polizeilichen Eingangsstatistik nur so viele Zahlen genannt werden und dass dieses Delta die politische Aufgabe sein könnte. Ja? Und ich bin sehr, sehr happy, dass dieses Kriterium eben nicht mehr zählt, dass nur noch die einen Sachen gezählt werden, die anderen Sachen nicht gezählt werden, zumal es ja auch für die Betroffenen selber, aber auch für denjenigen, der ans Telefon geht, ja schwierig ist gleich zu erkennen, ist das strafrechtlich relevant oder nicht. Auch für einen Fachanwalt für Strafrecht ist nicht auf Anhieb zu erkennen manchmal, was einen Tatbestand der Beleidigung darstellt und was nicht. Wir brauchen, was mir angeht, long story short, etwas mehr Zeit, damit wir einfach eine Zahlenbasis haben, mit der wir wirklich arbeiten können.
Danke sehr. Wir kommen zur Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit nochmal Kollegin Gambier nochmal. Bitte sehr.
Genau, vielen Dank. Vielen Dank auch für Ihre Beantwortung von der ersten Fragerunde. Ich würde nur eine Nachfrage stellen, weil wir ja 3 Minuten haben für Frage und Antwort. Deswegen mache ich es ganz schnell. Und zwar, Sie hatten jetzt mehrmals erwähnt, dass Sie die ständige Bund-Länder-Kommission sozusagen da ausarbeiten möchten, dass Sie da, da die Planung haben, dass das passiert. Wie sollen denn da die Communities der Sinti und Roma mit eingebunden werden? Gibt es da Planung?
Ja, vielen Dank. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ja, also was wir vermeiden wollen, ist, dass sozusagen Gremien geschaffen werden der Mehrheitsgesellschaft, die dann in all ihrer Weisheit zusammenkommen und all ihrer Weisheit halt Entscheidungen treffen. Das birgt inhärent die Gefahr, dass es ein paternalistisches System entwickelt, wo dann die Politik besser weiß als die Betroffenen, was gut für sie ist. Wir haben in der Abstimmung mit den Ländern, mit den Ressorts natürlich auch über den Aspekt gesprochen, wie wir Selbstorganisationen einbeziehen können. Wir haben da die Möglichkeit, nach den jetzigen Planungen, die müssen natürlich am Ende dann gemeinsam gefasst werden, dass Selbstorganisationen einbezogen werden. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen wollen. Ja. Wenn wir wirklich ein Gremium haben wollen, das mitarbeitet, mit begleitet, mit berät, brauchen wir dort auch Arbeitskreise zum Beispiel, ja, die tatsächlich sich dann auch mit Gesetzgebungsvorhaben befassen können und das Wissen, was sie haben, in Form eines guten Rates einbringen können. Das wird Gegenstand von Gesprächen sein mit den Schlüsselressorts des Bundes, mit den Ressorts des Bundes und mit den Ländern.
Weitere Fragen? Nö, oder? Alles gut, danke sehr für die Zeit. Es folgt die Fraktion der AfD. Wer macht es? Herr Bollmann, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zunächst einmal herzlichen Dank auch an Frau Delligüß, dass Sie immer wieder die Zeit finden, uns hier in unserem Ausschuss mitzuwirken. Finde ich sehr bemerkenswert. Auch an Sie, Herr Daimler-Güler, den Dank für Ihr Eingangsstatement. Vielen Dank. Das gilt nicht so sehr für die Beantwortung der beiden Fragen von Herrn Reichert. Da haben Sie auf seine Nachfrage, auf die zweite Nachfrage genau mit derselben pauschalisierten Sichtweise der linken Thematik auf die Frage geantwortet, die Sie dem Kollegen vorgeworfen haben, ohne aufs Einzelne einzugehen. Er hat nämlich kein Statement abgegeben, er hat nur die Auffassung eines Dezernenten, eines Sozialdezernenten zitiert und dann eine Frage gestellt. Aber sei es drum, das war jetzt so die Reaktion. Ich habe eine Frage an Sie, an Ihr Selbstverständnis der Aufgabenwahrnehmung. Wir sind uns vielleicht einig, wir beide, dass also bei gelingender Integration die Problematik ein wenig sich von alleine relativiert. Bei integrierten Gruppen geht es automatisch zurück, weil auf der Aufnahmegesellschaftsseite diese Vorbehalte natürlich auch zurückgehen. Deshalb mal, man kann ja das Amt in zweierlei Funktionen sehen. Wie sehen Sie es etwa? Das wäre jetzt meine Frage. Sie haben das angesprochen bei dem Denkmal, da wäre eine Mediation notwendig. Sehen Sie sich etwa so als Kommunikator im Hinblick auf die gelingende Integration zwischen der Aufnahmegesellschaft und den Sinti und Roma? Oder sehen Sie sich so in erster Linie eher als, ich sage mal jetzt nicht Interessenvertreter, will ich nicht sagen, aber Repräsentant der Gruppe als, ich sage mal, Kontrapunkt gegenüber der Politik der Bundesregierung? Das würde mich mal sehr interessieren. Vielen Dank.
Herr Abgeordneter, vielen Dank für Ihre Frage. Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Also, ich bin Beauftragter der Bundesregierung mit einem klar definierten Aufgabenbereich. Ja, ich soll koordinieren und ich soll ein Scharnier darstellen zwischen Community und Politik, um das mal ganz grob zu beschreiben. Was ich bin nicht der Sprecher der Sinti und Roma, ich bin nicht der Repräsentant der Sinti und Roma, weil die Sinti und Roma ihre Sprecherinnen und Sprecher haben. Sie haben ihre gewählten Vorsitzenden, sie haben ihre gewählten Sprecherinnen und Sprecher. Ich diene als Ansprechpartner. Ich helfe dabei, auch Kontakte zu knüpfen. Ich helfe dabei, auch Hinweise zu geben, wenn ich gefragt werde. Aber die Repräsentantinnen und Repräsentanten der Community stammen aus der Community selber. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich teile Beschreibung auch beispielsweise mit dem geschätzten Kollegen Felix Klein, der auch nicht Sprecher der jüdischen Gemeinde in Deutschland ist. Ich empfinde das als unheimlich anmaßend, wenn ein politischer Vertreter hingehen würde und sagen würde, ich spreche für diese Menschen. Das tue ich nicht. Ja, ich bin Ansprechpartner und mir ist unheimlich wichtig, dass ich mit den Repräsentanten und Repräsentanten der Community auf Augenhöhe mich austausche, das Fachwissen, was wir da haben, respektiere und wir dort gemeinsam nach Lösungen finden. Und das kriegen wir auch hin bislang.
Danke sehr. Dann kommen wir zur Fraktion der FDP. Frau Adler, bitte.
Vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite nochmal für Ihre Ausführungen und auch die ausführlichen Antworten. Ich würde gerne noch anknüpfen. Wir hatten ja schon über die wichtige Rolle der Bildungseinrichtungen gesprochen. Da hatten Sie in einem Interview im Migazin am 28. November 2022 unter anderem gesagt, für die Roma in Deutschland brauchen wir besondere Programme für den Schulzugang. Wie sieht dort die aktuelle Situation aus? Gibt es da Fortschritte? Was müsste genau getan werden? Welche besonderen Notwendigkeiten sehen Sie da?
Frau Adler, ganz, ganz herzlichen Dank für diese wirklich, wirklich wichtige Frage. Also wir haben, wenn Sie mich fragen, welche Herausforderungen haben wir denn? Ja, wir haben in manchen Fällen eine sprachliche Herausforderung, die noch nicht einmal unbedingt die Kinder betrifft, sondern häufig die Eltern. Wenn es zugewanderte Menschen sind, die beispielsweise lange Zeit geduldet wurden und dann nicht den Zugang hatten, auch zu Integrationskursen und so weiter und so fort. Und ich sehe die Problematik, dass viele dieser Kinder im Alter von 5, 6, 7 Jahren aussortiert werden. Ja? Ich komme an Schulen, wo es Förderklassen gibt, die vollgepackt sind mit migrantischen Kindern und unter den migrantischen Kindern ganz, ganz viele Roma-Kinder. Ja? Und an diesen Förderklassen passiert viel, aber selten wird gefördert, nach meinem Eindruck. Und ich möchte jetzt nicht ungerecht sein, aber das ist der Eindruck an den Schulen, an denen ich war. Aber, und das ist ein großes Aber, und das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Zum einen haben wir viel Erkenntnisaufbau. Ja, wie ich habe vorhin beispielsweise die Hildegard Lagren Stiftung genannt, auch der Zentralrat der Deutschen Sinti und Roma haben viele Arbeiten gemacht, wo auch gezeigt wird, was man machen kann. Und es gibt auch Sachen, wo getan wird, was gemacht wird. Also lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Wir haben in der Freien und Hansestadt Hamburg sogenannte Schullotsen. Das sind Pädagoginnen und Pädagogen häufig aus der Community, die als Ansprechpartner dienen, beispielsweise den Eltern. Den Eltern, die Fragen haben zur Schule, zum Werdegang, zum Schulsystem, zu den Noten. Die aber auch als Ansprechpartner dienen für die Lehrerinnen und Lehrer. Ich habe da einen Schullotsen kennengelernt, Soni Sichelschmidt, wer auch aus Hamburg kommt, aus Norddeutschland. Ich empfehle ganz dringend ein Gespräch mit ihm, ganz toller Mensch, wo ich sehe, ja, wie die Kinder mit ihm umgehen, wie die Lehrer auf ihn zugehen. Und das ist ja eigentlich eine ziemlich einfache Lösung. Ja. Und ich glaube, dass wir an vielen Ecken und Enden in Deutschland, in Bundesländern solche Lösungen haben. Ich glaube, dass wir häufig zu wenig voneinander wissen und dass wir da auch besser sein müssen in diesem Benchmarking und Best Practice und was es für Begrifflichkeiten da so gibt. Ja. Und ich glaube, dass da eben auch diese Bund-Länder-Kommission eine ganz, ganz wichtige Funktion übernehmen kann, weil genau diese Art von Wissenstransfer da ja stattfinden soll.
Danke. Dann kommen wir zur Gruppe die Gruppe Die Linke. Frau Kollegin Akbulut, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage in Bezug auf die Ankündigung vom Finanzminister Lindner, dass beim Etat des Familienministeriums Einsparungen in Höhe von 900 Millionen vorgesehen sind. Wird es auch Auswirkungen haben auf die Ressourcen des Antiziganismusbeauftragten oder wie würden Sie diese Vorschläge, die da jetzt kommen, einordnen? Wir als Linke lehnen natürlich entsprechende Kürzungen ab.
Okay. Also danke. Wir haben unseren eigenen Titel und den verteidigen wir mit Zähnen und Klauen. Und wenn Sie mich fragen würden, reicht das, was Sie haben? Natürlich nicht, aber wir kommen zurecht. Aber ich hoffe, dass die politische Notwendigkeit gesehen wird, für das, was wir tun. Ja, und ja.
Ja, das ist eigentlich auch eine Frage an Frau Staatssekretärin, die antworten möchte.
Gerne. Bitte sehr. Ja, Frau Kollegin, Sie haben recht. Derzeit finden Regierungsgespräche zu den Aufstellungsverfahren statt. Dort gibt es die Grundlage, dass wir uns am Finanzplan orientieren. Daraus wäre die Konsequenz das, was Sie vorgelesen haben in unserem Fall, da Sie wissen, dass in unserem Etat 90% der Mittel, die durch gesetzliche Leistungen gebunden sind, an die wir nicht rangehen können, weil sie gesetzlich auch garantiert sind, geht das natürlich alles an Programmtitel. Der Titel von Herrn Daimler-Güler ist tatsächlich sein eigener. Gleichzeitig fallen natürlich alle anderen Projekte darunter, mit denen er Zusammenarbeit. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit Auschwitz und der deutsch-polnische Jugendzusammenarbeit, das aus unserem Etat mitfinanziert wird.
Gut, danke sehr. Somit sind wir am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich darf mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken, bei Ihnen, Herr Dr. Daimler-Güler, für die Beantwortung der Fragen. Und die, ja, natürlich gerne bekommen Sie noch einen Schlusssatz. Gerne, bitte sehr.
Ich habe an verschiedenen Stellen über die Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma gesprochen, wir Selbstorganisationen. Mir ist ein Punkt ganz, ganz wichtig. Ja? Menschen, langjährig in der Bürgerrechtsbewegung tätige Menschen, ja? Ilona Lagren zum Beispiel, jemand wie Romani Rose. Ja? Diese Menschen haben nicht nur, in Anführungsstrichen, nur für die Bürgerrechte der Minderheit gekämpft, sondern diese Menschen haben dieses Land, unser Land, insgesamt besser gemacht, insgesamt offener gemacht, insgesamt gerechter gemacht. Und allein deswegen sollten wir dies als Teil unserer Demokratieentwicklung sehen und würdigen. Das ist mir ganz, ganz wichtig.
Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Daimler-Güler. Ganz herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen, für viele Diskussionspunkte, die wir gemeinsam angegangen sind. Wir sind an Ihrer Seite, darf ich Ihnen sagen, und wünsche Ihnen für Ihre Arbeit alles erdenklich Gute und viel Erfolg weiterhin, dass wir Schritt für Schritt auch weiter vorankommen, weil das haben wir auch nötig. Vielen herzlichen Dank. So, dann rufe ich den Tagesordnungspunkt 2 auf, Top 2, der Antrag der Fraktion der CDU-CSU, auch im Ruhestand motiviert und mit Potenzial Arbeitsmarkt für unsere pensionierten Soldaten öffnen. Bundestagsdrucksache 20 9140 und wir kommen auch gleich zur Abstimmung. Wir stimmen ab über den Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf diese Drucksache 209140. Wer ist für diesen Antrag? Das ist die CDU-CSU-Fraktion. Wer ist und die AfD-Fraktion? Wer ist gegen diesen Antrag? Das sind die Koalitionsfraktionen und die Gruppe Die Linke. Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 3, Antrag der Fraktion der AfD. Sozialstaatsmagnet sofort abstellen, Ende des Rechtskreiswechsels für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und Einführung eines strengen Sachleistungsprinzips für Asylbewerber. Bundestagsdrucksache 204051. Wir kommen auch gleich zur Abstimmung über diesen Antrag der Fraktion der AfD. Wer ist für diesen Antrag? Das ist die AfD-Fraktion. Wer ist gegen diesen Antrag? Das sind die Koalitionsfraktion, CDU-CSU-Fraktion, die Gruppe Die Linke. Damit ist der Antrag abgelehnt. Dann, ja, ich rufe auf Top 4. Verschiedenes gibt es hier zu Wortmeldungen. Herr Dr. Tebroke, bitte sehr.
Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Eine kurze Rückfrage. Es hat die Delegationsreise nach Wien stattgefunden, an die ich mich gerne erinnere. Frage, wird es einen eigenen Tagesordnungspunkt gehen, zu dem wir aus den Ergebnissen berichten oder soll das hier unter Verschiedenes passieren? Dann würde ich mein Wort anmelden.
Ich denke, wir sollten das, also wir kriegen ja auch noch mal einen ganz ausführlichen Bericht natürlich vom Sekretariat, aber wir sollten das vielleicht das nächste Mal unter Verschiedenes mitdenken und dann tatsächlich berichten. Es würde auch noch ein Bericht ausstehen von der New York-Reise, ne? Die würden wir dann erstmal vorziehen, aber wir können je nach Zeit, würde ich vorschlagen, das nächste Mal unter Verschiedenes New York-Reise und dann eben auch Österreich machen. Ja, je nach Zeit. Aber muss natürlich erfolgen. Vielen Dank für den Hinweis. Ja. Sonstige Wortmeldungen noch für unter Verschiedenes? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich, schließe die Tagesordnung und auch diese Sitzung. Danke sehr.